Ein Besuch in Gottes Wohnung. Wo wohnt denn eigentlich Gott? Fragen Kinder vielleicht mal. Welche Vorstellung hat jeder von uns davon? Wenn wir es kosmisch betrachten, gibt es ja kein Oben und Unten oder so. Da ist alles irgendwo ja aus unserer irdischen Perspektive sonst nur zu beschreiben. Aber wo wohnt Gott? Es gibt viele Möglichkeiten, wo er wohnt. Und eigentlich, als Fazit möchte ich meinen, er wohnt überall. Er ist überall präsent und gegenwärtig, nicht nur außerhalb von uns, sondern auch innerhalb von uns. Und er durchdringt alles und er ist überall. Und trotzdem gibt es Gelegenheiten oder Orte oder Situationen, wo er sich ganz besonders offenbaren will. Und ich habe in diesem Fall hier den Psalm 84 noch einmal neu gelesen. Und ich weiß nicht, ob er hier erscheint. Dann lese ich mal aus meinem Manuskript und hoffe, dass es mit dem übereinstimmt, was wir da haben auf unserer Leinwand. Ein Psalm der Korachiter vorzusingen auf der Gittit. Also aus einer Sängerfamilie, der Familie Korah, stammt dieser Psalm, dessen Verfasser mit Vornamen gewissermaßen wir nicht erfahren. Und er soll vorgesungen werden auf einer Gittit. Wer kennt die? Nee, ne? Also Gitarre, das ist der alte Ausdruck für Gitarre. Nehmen wir mal an. Also die Gelehrten meinen, es sei ein Saiteninstrument gewesen, das wir heute nicht mehr so in Gebrauch haben. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Und dann kommt hier ein Ausdruck, ich weiß nicht genau, ob er hier mit Selah, ja, was ist das denn nun wieder? Also Pause, meinen manche Menschen. Und so wird es auch allgemein gedeutet. Dieser Begriff ist ein musikalischer Ausdruck und soll wohl meinen, eine Anweisung zum Innehalten, zur Stille oder zum Zwischenspiel. Kommt 71 Mal in den Psalmen vor und 3 Mal bei Habakuk. Also ganz nebenbei. Also stören wir uns nicht hier an diesem Ausdruck. Wir sagen es manchmal zu Hause. Wenn mal irgendwie eine Pause nötig ist, dann sagen wir es auch so. Ein bisschen scherzhaft allerdings. Selah, ne? Also kannst du mitnehmen, wenn mal eine Unterbrechung nötig ist oder mal ein Innehalten eines erregten Gespräches, dass man mal eine kurze Unterbrechung findet. Also jetzt habe ich hier den Faden so ein bisschen gestört eigentlich, aber ich mache mal einfach bei Vers 6 weiter. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den frommen Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Also eine Riesenmenge von Ermutigung und von positiven Aspekten und Anregungen für uns. Zehntausende waren damals in Israel unterwegs, anlässlich großer Feste in Jerusalem. Nach Jerusalem eine Pilgerreise. Und auf dieser Reise wurden Lieder gesungen, Wallfahrtslieder, Lieder der Sehnsucht von der heiligen Stadt, vom Tempel und von Gott. Eines dieser Pilgerlieder ist der Psalm 84, den wir gerade gelesen haben. Und unser Psalmist ist gerade angekommen. Er ist, wie gesagt, ein Nachkomme der großen Dichter- und Sängerfamilie Korah. Und er steht in den Toren des Tempels und singt jetzt voller Freude ein Lied, das er selbst gedichtet hat. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Übrigens, ich weiß nicht, ob Andreas das gerade auch schon bewusst so gesagt hat, als er sagte, wir freuen uns oder sind hier versammelt in Jesus oder so ähnlich. In. Normalerweise würden wir doch sagen, wir freuen uns an Gott. Aber hier heißt das, in ihm, in Gott freuen wir uns. Das war keine Pflichtübung. Ich weiß ja nicht, ob du heute Morgen hier aus Pflichtgefühl gekommen bist oder einfach so. Nein, das war für ihn jedenfalls keine Pflichtübung und keine gedankenlose Gewohnheit und auch kein auferlegter Zwang. Es ist die Liebe zu Gott und die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit ihm, die ihn zusammen mit den anderen Pilgern zum Gottesdienst in den Tempel führen. Also, du hast heute Morgen, vielleicht hier erlebst du einen langweiligen Gottesdienst, wo das nicht so irgendwie bei dir so ankommt oder wie du es gewohnt bist. Aber das kann auch ganz anders sein. Wenn wir mit Sehnsucht und Liebe und Verlangen zu Gott kommen, dann haben wir die Chance, auch etwas zu erwarten. Wie lieb sind mir deine Wohnungen. Also der Psalmist sah den Tempel als die Wohnung Gottes an. Und er war ja auch erbaut nach den Anweisungen Gottes mit den Vorhöfen und mit dem Heiligtum und dann mit dem Allerheiligsten, wo Gott sich offenbarte und wo niemand Zutritt hatte, als nur einmal im Jahr der Hohepriester, wo die Bundeslade stand und Gott sich offenbart hat. Er hatte diesen Platz geschaffen als zentralen Ort seiner Offenbarung damals. Wie lieb sind mir deine Wohnungen. Ach ja, wenn wir das mal runterbrechen. Wie lieb ist mir meine Gemeinde. Wie lieb ist mir das, was ich erlebe, wo Gott sich für mich offenbart. Wir müssen nicht nach Jerusalem reisen oder nach Lourdes oder nach Krakau oder weiß ich wohin, sondern wir brauchen auch nicht nach Santiago de Compostela oder wie das Ding heißt. Und diese Martinsweg, nee, wie heißt das? Jakobsweg. Ja, dahin müssen wir auch nicht pilgern. Wir müssen in die Gartenstraße pilgern. Oder eben in unsere Gemeinde, wo wir zu Hause sind. Gott macht's uns doch bequem, nicht? Wir können sogar mit dem Auto durch die Wetterstraße kommen und da schöne Dinge sehen. Es hat mich ja schon ermutigt, dass du sagst, bei dem Begriff schön ist dir gleich der Bagger ins Auge gefallen. Das ist mir noch nicht so gegangen. Aber naja, manchmal gibt's auch schöne Maschinen und Geräte oder sowas. Also, ja, wir merken, wie er mit ganzem Herzen bei der Sache ist, nicht? Und wie er angekommen ist und wie erwartungsvoll er sich dorthin bewegt hat. Das war ja doch keine gemütliche Reise irgendwie, sondern Das war mühsam, ja. Mehrere Tage vielleicht durch zu Fuß oder wie weiß ich, wenn es bequem ging, mit dem Esel oder sowas. Das war alles irgendwie anstrengend. Aber da, wo wir Gott lieben, da ist die Anstrengung nicht das, was uns hindert. Die ist wohl auch da, aber es lohnt sich. Und die Frage ist, ob es sich lohnt, für dich in den Gottesdienst zu kommen. Ob sich das lohnt. Ich war mal vor Jahren in Pensacola, das ist in den USA, Florida. Und da war eine große Erweckung und es war dann so der Slogan dort auch vorhanden, wo warten sich lohnt. Die Leute kamen am Tag vorher schon, um am nächsten Tag in den Gottesdienst gehen zu können und haben dort kampiert mit Zelten und mit allem Möglichen. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ja, wo warten sich lohnt, wo Anstrengung, Mühe sich lohnt, wo Gott sich offenbart, da lohnt sich alles, immer, sowieso und von vornherein. Ja, wie lieblich sind mir deine Wohnungen. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Hier wird Gott als öfter als und wiederholt als der Herr Zebaoth genannt. Das ist so ein Beiname Gottes. Das meint, mein Gott, Herr der Heerscharen, Herr der Macht, der Mächtige oder Herr, der auf dem Thron sitzt. Also ein Attribut der Macht und Kraft und Herrlichkeit Gottes. So wird er hier gesehen. Und unser Psalmist, den zieht es förmlich in den Gottesdienst. Er hat das schon oft erfahren, die Wohnung des Herrn, Vorhöfe des Herrn, da ist Gottes Haus, nicht als Steine, sondern da ist er erfahrbar. Da können wir ihm begegnen. Das ist es doch, was um das es hier geht. Im Gottesdienst fühlt er sich zu Hause. Und da kann man lachen und da kann man weinen, aber Hauptsache ist, man schläft nicht ein. Naja gut, ich habe es mal erlebt, das war in Peine, da war eine tödliche Gottesdienstzeit, 14 Uhr sonntags, grausam. Und dann schlief auch tatsächlich einer ein und schnarchte. Und ich als ganz junger Kerl und Prediger war irritiert und irgendwie wusste ich nicht, wie reagiere ich hier. Und dann sagte einer da aus der Nähe, soll ich ihn wecken? Und nee, habe ich gesagt, lass ihn mal schlafen. Vielleicht hat er letzte Nacht schlecht geschlafen, wer weiß, lass ihn mal pennen. Gut, also wenn man wenigstens im Gottesdienst den Schlaf nachholen kann, den man sonst nicht hat, dann sei es drum. Also, er fühlt sich zu Hause, unser Psalmist, ja? Das ist das Normale. Menschen, die Gott lieben, die den Herrn lieben, die lieben auch den Gottesdienst, weil er da gegenwärtig ist. Menschen, die sich nach dem lebendigen Gott sehnen, die sehnen sich auch förmlich nach dem Gottesdienst. Und ich kann mich erinnern, damals, als ich gläubig geworden war, und das passte alles manchmal nicht so mit dem Arbeitseinsatz, den ich hatte, dann habe ich getauscht mit anderen und nur damit ich in den Gottesdienst gehen konnte. Ja, und dann hatte ich eine Leidenschaft, das war damals mein Sport. Ich war Fußballer, einen kräftigen Linksfuß. Und habe auch in der Mannschaft gespielt. Und oft hat sich Gottesdienst und Spielzeit überschnitten. Und ich musste entscheiden, was will ich jetzt? Und dann habe ich den Sport, wie man sagt, an den Nagel gehängt und habe gesagt, ich muss da sein, wo mein Gottesdienst ist und wo mein Platz ist und wo Gott mich erwartet. Und habe das auch dann durchgezogen. Und das hat auch gut funktioniert. Also, wir müssen gegebenenfalls Prioritäten setzen. Das hat hier unser Psalmist auch getan. Er sagt nämlich, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Was ist das für eine Relation? Im Gottesdienst zu sein, ist 1000-mal besser als anderswo. Haben wir das schon kapiert? Oder wie denken wir darüber? Wir halten manchmal ja alles Mögliche, Klimbim und Fisematenten, für wichtiger. Er sagt jedenfalls hier, in seinen Vorhöfen zu sein, ist 1000-mal besser. Das ist doch wohl eine Ansage, nicht? Mann, oh Mann. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Haus, als wohnen in der gottlosen Hütten. Hallo Pascal, bist auch immer da, nicht? Du wirst hier lieber aufschließen und zuschließen und da sein als anderswo. Alle Achtung, das ist wirklich gut so. Was für eine Priorität zeigt uns hier unser Psalmist. Gott hat immer Priorität. Er ist meine und hoffentlich auch deine Vorliebe. Ist das für uns klar? Ist Gott die Vorliebe meines Lebens? Ist die Jesus-Nachfolge und das Leben mit ihm und für Gott mir lieber und besser und schöner als alles andere? Diese Frage drängt sich uns doch auf. Jeder von uns muss für sich selbst seine Prioritäten klar ordnen, ist klar. Und ich für mich muss die Entscheidung treffen und fällen. Und habe ich gefällt. Für mich hat das Reich Gottes absolute Priorität. Und es sollte für uns irgendwie klar sein, ohne dass ich hier gesetzlich werden will. Kein Sonntag ohne Gottesdienst, keine Alternative dazu. Weil ich hin will, weil ich was verpasse, wenn ich nicht da bin. Das Gefühl haben wir nicht immer, ne? Aber so sollte es sein. Und ich komme noch weiter drauf zu sprechen, wie das so aussieht. Ich kann doch nicht was anderes, was 1000-mal unwichtiger ist, an die Stelle des Gottesdienstes setzen. Und aus dem weiteren Verlauf und einzelnen Versen vom Psalm 84 wird dann gleich klar werden, der Gottesdienst bedeutet für uns, dass wir Freude empfangen, dass wir ein Zuhause erleben, eine Kraftquelle und einen Schutzfaktor. Diese vier Aspekte möchte ich noch hier kurz dann beleuchten. Mein Leib und Seele freuen sich. Ja, freuen, das ist was Tolles, ne? Wer heute schon gelacht, irgendwie ist Lachen auch ein Ausdruck von Freude, ne? Und strahlen wie ein Honigkuchenpferd. So schön smile, ne? Oder wie sehen wir aus? Haben wir, früher sagte mal einer unserer Prediger, hast du ein Teekannengesicht oder ein Kaffeekannengesicht? Wir verstehen die Symbolik sofort, nicht? Kaffeekanne, Teekanne, so schön rund und so, nicht? Also, freuen sich in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Gott selbst ist im Gottesdienst präsent. Jesus hat das konkretisiert. Er sagt doch zu uns in Matthäus 18, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Was ist da? Da bin ich doch mitten unter ihnen. Habt ihr es noch nicht gemerkt, dass ich da bin? Nee, wir sehen ihn nicht, ne? Wir sind beschäftigt mit unserem Rasenmähen und mit, was gibt's zu essen oder brauche ich einen neuen Anlasser im Auto oder ist ein Dachziegel kaputt oder irgendwie sowas oder brauche ich einen Bagger? Also, von dem Bagger kommst du so schnell nicht weg. Ihr Lieben, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, in der Mitte. Er will nicht am Rande sein, wohlgemerkt. Er will Mittelpunkt sein. Und deshalb beginnen wir auch oft, nicht immer, aber meist im Namen von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dass wir wissen, er ist in unserer Mitte. Und jeder von uns darf in den Gottesdienst gehen. Und das meine ich jetzt nicht in Bezug hier nur auf unsere Gemeinde, sondern überhaupt. Mit der Erwartung, Gott lebt und er ist jetzt da. Und Jesus ist auferstanden und in unserer Mitte. Und er ist da und will mit mir reden und will mich innerlich berühren und in dieser Begegnung auch besonders segnen. Das ist doch der Grund, warum ich hier bin, weil ich das erleben möchte. Und Gott ist nicht nur in unsichtbarer Weise durch seinen Geist gegenwärtig, er ist auch gegenwärtig in den Menschen, die seine Kinder sind und die seinen Geist haben. Und in jedem wiedergeborenen Christen begegnen wir Jesus durch den Heiligen Geist, durch die Person, die in dieser Weise Innewohnung für Gott bietet, begegne ich Jesus auch. Also in dem, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So sagt es Jesus mal. Also eigentlich so in euch allen kann ich Jesus begegnen. Zumindest in denen ganz konkret und bewusst und deutlich, die auch von Neuem geboren sind. In denen sehe ich ihn. Und das sollte uns auch den Umgang untereinander erleichtern, dass wir das hinkriegen, uns untereinander so zu betrachten. Bonhoeffer, auf ihn können wir uns auch berufen. Er sagt, der Bruder, der in der Gemeinde Christi steht, wird mir stellvertretend zu Christus. Im Bruder begegnet mir Christus. Ja, so ist das. Und mancher Segen und manche Kraft und manche Freude und manche Wohltat und alles Mögliche, das dürfen wir auf diese Weise auch interpretieren. Und das berührt mich auch innerlich. Und dadurch wird die Begegnung mit den Glaubensgeschwistern auch besonders gesegnet. Und die Tatsache, dass im Gottesdienst Gott selbst erfahrbar wird, löst Freude aus. So sagt es doch hier der Psalmist, mein Leib und Seele freuen sich. Also Seele, Freude, ja, das können wir noch. Aber wie ist das denn, wenn dein Leib sich freut? Mein Leib und Seele steht doch hier extra, ne? Hallo, mein Leib, freu dich doch mal. Ja, ach, der ist schon so alt und schon, der klappert schon. Und so, und will manchmal nicht richtig gehen oder stehen. Mein Leib und Seele freuen sich. Also, Gottes Gegenwart hat Wirkung auch auf unseren Leib. Darum, Gott sandte sein Wort und heilte Menschen. Je stärker Gottes Wort unter uns wohnt und in uns wohnt und die Gegenwart Gottes umso stärker ist, umso stärker kann sich auch Heilung und Freude dem Leib und der Seele nach ereignen. Also, wir haben Lernbedarf. Ganz deutlich, ne? Aber das soll kommen, das soll sein. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Oh, sollten wir mal ein bisschen hüpfen, vielleicht? Oder ein bisschen locker werden? Oder ich habe Gottesdienste miterlebt, da war es so, dann war für mich auch neu. Dann forderte der Redner auf, bitte erhebt euch mal alle. Ich sag, erzähl das jetzt nur, nicht? Ich mute euch heute als Niedersachsen das nicht so zu. Und steht mal auf und dann machen wir mal ein paar Freiübungen und so. Und dann sind wir für die nächste Zeit des Gottesdienstes auch wieder mehr aufnahmefähig und wieder konzentrierter und so. Einmal hat er sogar gemacht, also das fand ich auch richtig schön. Ich bin ja offen für sowas und spontan und muss nicht alles immer so sein, wie es immer war. Und dann sagte er, wir reiten jetzt. Wer von euch kann reiten? Keiner? Na, hört ihr es jetzt, sagte er. Und dann, so, stell dir vor, du sitzt auf dem Pferd, Und nun geht's los. So, das erst geht's so im Trab und dann nachher im Galopp und so. Versteht ihr? Das war so erfrischend und hat der geistlichen Konzentration absolut überhaupt nicht geschadet. Im Gegenteil, das war toll. Na ja, gut, ich schweife ab. So, ich muss mal einen Schluck trinken. Also, Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Wörtlich heißt es sogar, Herz und Fleisch jubeln dem lebendigen Gott zu. Klingt doch gut, nicht? Das Wissen um die Gegenwart Gottes lässt das Herz und den ganzen Körper jubeln. Was heißt jubeln? Wer war schon mal im Fußballstadion? Ja, da wird gejubelt, wenn die eigene Mannschaft wieder ein Tor geschossen hat oder sogar gewinnt. Da ist so richtig der Bär los, das glaubt man gar nicht, ne? Da geht die Post ab. Das kannst du nur in Gottesdiensten erleben, wo auch einige unserer Geschwister vielleicht farbig sind. Und die dann klatschen und wo Bewegung reinkommt und wo nicht niedersächsische Unbeweglichkeit einfach nicht mehr zu überwinden ist. Ja, Jubel können wir beim Fußball lernen, na klar. Da ist Begeisterung und die sitzen nicht mehr, die stehen und springen und sind außer Rand und Band. Gut, ob es im Gottesdienst so sein muss, na, halten wir den Ball erstmal flach, ne? Also, Gottesdienst mit Lob Gottes, mit Gesang und Musik und mit Klatschen und Begeisterung, das hat seinen Platz. Steht auch im Psalm 47. Schlagt froh in die Hände alle Völker und jauchzet Gott mit fröhlichem Schall. Also, wir haben allerhand Lernbedarf. Wir wollen Gott jedenfalls begeistert loben und uns über seine Gegenwart freuen, denn er ist da und will uns dienen. Und dann diese Passage im Psalm. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Ein wunderschönes Bild. Ein Schwalbennest, vielleicht ganz oben an der Vorderwand des Tempels. Und die Schwalbenbabys sind geschlüpft, haben es gut. Sie sitzen hier sicher in ihrem Nest. Und dort müssen sie auch nur noch sitzen und ihre Schnäbel aufsperren. Weil sie dort gefüttert werden. Ja, so sollen wir unseren Gottesdienst erleben. Wie eine Schwalbe in ihrem Nest, ja. Und wir sind wie eine Schwalbe dort und im Gottesdienst, da sitzen wir wie in einem warmen Nest und dort sind wir oben an der Tempelwand, wo niemand hinkommt, ganz geborgen. Ich bin ganz nah bei ihm, spüre seine Nestwärme und von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139. Das Wissen um die Gegenwart Gottes macht uns ruhig. Wir können ganz locker und entspannt und gelassen bleiben. Alle Sorgen, von denen wir vorhin schon gesungen haben und die mich beschäftigen, die können wir abgeben an ihn. Er ist da, er ist mir nah, ich bin bei ihm, er sorgt für mich. Wir sind, so dürfen wir uns fühlen, wie eine dieser Schwalben. Wir sind Empfangende. Im Gottesdienst dürfen wir alle mit offenem Mund da sitzen, den Schnabel aufmachen und uns füttern lassen. Füttern lassen mit dem, was Gott für uns bereitet hat und was er uns geben will. Psalm 81, tu deinen Mund weit auf, lass mich ihn füllen. Klingt doch gut, ne? Ja, das ist doch toll. Also, wir sollen jetzt mit einer Erwartungshaltung und dürfen mit einer Erwartungshaltung hierher kommen. Den Gottesdienst als ein Zuhause erleben. Geborgenheit bei Gott spüren. So geht's mir. Ist doch schön. Einfach den Schnabel weit aufsperren und etwas von Gottes guten Worten aufnehmen und mitnehmen. Ja, mitnehmen. Jeder soll von uns was mitnehmen. Gesättigt quasi nach Hause gehen. Hungrig kommen und gesättigt gehen. Was möchte denn Gott uns in Mund und Herz stopfen? Das kann eine Hilfe sein, das kann Segen sein, das kann Heilung sein, das kann eine Erkenntnis sein. Was hat Gott mir gezeigt heute? Was hat mich angesprochen? Was hat er mir in meinen Schnabel gesteckt? Die Schwalbe ist im Nest an der Tempelwand zu Hause. Und wenn sie wegfliegt, dann kommt sie wieder. Und so ist das für uns als Gotteskinder auch im Gottesdienst. Wir fliegen weg, aber wir kommen auch wieder. Das ist doch gut, nicht? Und sie kommt immer wieder zu ihrem Nest zurück. Ich gucke im Frühling schon immer, setze mich in den Garten und gucke, sehe ich schon eine Schwalbe. Und wenn die erste Schwalbe da ist, das ist für mich immer irgendwie ein erfreuliches Erlebnis. Also passt jetzt mal auf die Tage und guckt, könnten jetzt schon kommen oder sind schon welche da? So soll es auch bei uns sein. Nach dem Gottesdienst, wir sind hier zu Hause, ich weiß, wo ich hingehöre und dann fliege ich wieder hinaus in meinen Alltag, aber ich komme wieder. Spätestens nächsten Sonntag bin ich wieder da. Ja. Wer hat gesagt, ja, Irma? Ja. Gut, dann sind wir ja schon zwei. Und ja, sind noch mehr, ne? Ja, also Gottesdienst als ein Zuhause, als eine Freudenquelle, aber auch eine Kraftquelle. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Der Psalmist hier, unser Begleiter oder der Verfasser, Autor des Psalms, der war durch die Wüste gekommen, vielleicht auch durch ein Wadi, das ist so ein total trockenes Tal, Death Valley, und da musste er durch. Und wer da nichts zu trinken hat, der hat schlechte Karten. Durch ein enges, trockenes Tal, und wer kein Wasser hat, ist verloren. Ja, so ist es auch im Leben und in unserem Lebensweg. Es gibt diese dürren Täler. Und er dachte vielleicht auch an manche Wegstrecken in seinem Leben, die für ihn schwer waren. Und im Rückblick konnte er jetzt erkennen, dass Gott ihm auf den Weg bis hierher und die Durchstrecken seines Lebens weitergeholfen hatte. Manchmal sind solche Durststrecken aber auch hausgemachte Probleme, die wir uns selbst eingebrockt haben, wo es nicht Gottes Schuld ist und auch nicht die Schuld des Teufels, sondern wo wir es unserer eigenen Dummheit schulden oder Unverständlichkeit. Das waren eben nicht die Wege, die Gott uns geführt hatte, sondern unsere eigenen Wege und Wege von Ungehorsam vielleicht. Und da klebt einem vielleicht die Zunge am Gaumen, nicht weil Gott mich in die Wüste führt, sondern weil ich zu stolz oder zu ungehorsam bin, um von der Quelle zu trinken, die Gott mir bereithält. In solcher Lage geht es nicht darum, wie Gott mir hilft. Vielmehr ist da mein Schritt zurück in den Gehorsam gefordert. Es kann sein, dass du nicht so quicklebendig bist, was Freude betrifft und auch was Bibellesen vielleicht betrifft. Oder letzten Sonntag hatten wir eine Predigt, ja, hört Gott uns eigentlich? Und Herr, wenn du mich nicht hörst, und wo wir Mitarbeit in der Gemeinde als mühsam vielleicht oder ohne Erfolg erleben und ähnliches. Also schwierige Zeiten, die wir auch erleben können, wo unsere Kraft knapp wird, wo Durststrecken sind und wo es einfach ganz problematisch ist. Und dann kommt die Antwort: Wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten, die Gott sehen und vor Augen haben und von Herzen dir nachwandeln. Ich denke, diese Bemerkung von Herzen, die ist in diesem Zusammenhang wichtig. Nicht aus Tradition oder nicht aus Gewohnheit oder irgendwie so, sondern die von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie nämlich durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Im Gottesdienst, wenn du von Herzen da bist, da ist der starke Gott gegenwärtig. Da findet sich der Quellgrund. Dort lässt sich Frühregen finden und dort sprießt Frisches. Gott handelt durch sein Wort, durch das er uns anspricht. Durch sein Wort ermutigt er uns, zeigt uns neue Perspektiven. Durch sein Wort gibt er uns neue Kraft. Es gibt kein Wüstental, kein Tränental, in dem nicht Quellen der Hilfe und Gegenwart Gottes zu finden wären. Er lässt uns nicht auf dem Trockenen sitzen. So hat das Volk Israel es mitten in der Wüste erlebt. Sogar aus dem Felsen kam Wasser, als Mose mit seinem Stab dagegen schlug. Und auch bis heute gibt es so viele Erfahrungen der Durchhilfe Gottes. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Manchmal hat man den Eindruck, wir gehen von einer Schwachheit zur anderen, nicht? Nein, sie gehen von einer Kraft zur anderen. Das haben wir doch schon oft gesehen und auch erlebt. Manchmal erinnern wir uns nicht so toll daran oder so schnell und so gut. Nicht die Schwierigkeiten und Gefahren zählen, sondern die Durchhilfen, die Gott uns geschenkt hat und das Ziel klar vor Augen hat. Und wir kommen zum Ziel trotz aller Durststrecken, die zweifelsfrei da sind. Es gibt ein Tal der Tränen, ein dürres Tal. Im Hebräischen heißt das Baka-Tal. Aber es gibt auch ein Beraka-Tal. Das kommt in der Bibel auch vor. Und das heißt Lobetal. Und in diesem Lobetal wollen wir unterwegs sein. Zweite Chronik ist davon die Rede. Und durch Lobpreis können wir Gott von Herzen danken und ihm nah sein und Gottes Wege einfach in unserem Herzen ja neu wachsen lassen. Am liebsten würde ich für mich und für uns alle quasi eine Autobahn wachsen lassen, auf der es rasant vorangeht und wo Gott uns seinen Segen gibt in Fülle und Kraft. Und in einem Gottesdienst wird, so ganz ohne dass wir es merken und wissen, an so einer Autobahn gebaut, die in uns entstehen soll und vorhanden sein soll. So gehen wir von einer Krafterfahrung zur anderen. Und es gibt keinen Stillstand. Und in der Kraft Gottes geht's immer weiter. Psalm 84, ein Freudenort im Gottesdienst, ein Zuhause, eine Kraftquelle. Und dann möchte ich noch zum Schluss kurz auf diesen Schutzfaktor zu sprechen kommen. Herr Gott, Zebaoth, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch. Er gibt Gnade und Ehre. Gott wird als Sonne und Schild bezeichnet und die Sonne scheint und plötzlich wird, was in der Dunkelheit nicht erkennbar war, sichtbar. Gottes Licht scheint in unser Leben hinein. Das mag mancher gar nicht so gerne haben, wenn Licht irgendwo hinscheint. Ja, wenn du zu Hause tapezieren willst und rückst einen Schrank zur Seite, dann leuchtet plötzlich das Licht dahin und der Schrank hat schon 20 Jahre dort gestanden. Und siehe da, was entdeckst du dort unter dem Schrank, wo das Licht jetzt plötzlich ist? Wenigstens Wollmäuse, ne? Wenn nicht noch mehr. Vielleicht entdeckst du da sogar etwas, das du schon lange gesucht hast. Oder was auch immer. Egal. Auf jeden Fall, so ähnlich ist das, wo Licht hinscheint. Und Gottes Licht scheint ganz tief in unser Leben und in alle Zusammenhänge und auch in die dunklen Stellen und in das, was keiner wissen soll und was du nie sagen würdest und erzählen würdest. Auch das sieht Gott, na doch, ganz klar. Na logisch. Da wird alles ins Licht gerückt. Und im Gottesdienst ist das auch so. Da wird in unser Leben hineingeleuchtet. Und manchmal ist das unangenehm, nicht? Weil da Dinge in uns und in unserem Denken und in unserer Seele und in unseren Taten und weiß ich wo, da wird was hell. Oh, nee, das möchte ich nicht, dass die anderen das wissen. Das würde ja mein Erscheinungsbild irgendwie trüben. Und was sagen die anderen? Nicht? Das hätte ich nicht gedacht, sagen die. Nicht? Nee. Also jeder von uns hat hier seine dunklen Flecken und Ecken und irgendwie sowas. Und Gott leuchtet da rein, auch im Gottesdienst. In den verschiedensten Predigten und in allem, was da so sein mag. Und von dem, was da vielleicht sogar als Dreck verborgen liegt. Das wird aufgedeckt, die Sonne deckt auf. Und dann sind wir vielleicht erschreckt, was das Licht Gottes aufdeckt. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh das Antlitz deines Gesalbten. Ja, das war schon prophetisch gesehen. Da, wo die Probleme sind, wo das, was vor Gott nicht bestehen kann, ins Licht gerückt wird. Da ist der Gesalbte, da ist Jesus. Schaue doch, sieh doch das Antlitz deines Gesalbten. Der Gesalbte, der Messias, ist Jesus. Und er ist dann der Schutzschild und bringt uns Vergebung. Und hat nämlich durch seinen Tod am Kreuz unsere Sünde bezahlt. Und dann setzt ein heilsamer Prozess ein. Der Schild Gottes, so heißt es hier, ja, Gott ist Sonne und Schild. Der Schild deckt zu und Heilung kann kommen. Und durch die Möglichkeit der Vergebung kann ich mir der Zuwendung und Liebe Gottes gewiss sein. Gott, mein Schild, tritt schützend für mich ein. Und wenn mein Gewissen angeschossen wird mit den Pfeilen der Anfechtung und des Zweifels, ist Gott mein Schild. Im Gottesdienst also wird aufgedeckt und zugedeckt und man erkennt sich, wie man ist. Das ist unangenehm. Manche können und wollen das nicht ertragen. Aber im Gottesdienst lernen wir Gott, unseren Vater, als Schild erkennen, der Vergebung und Heilung ermöglicht, für alle Anfechtungen der Schutzfaktor ist. Gott dient uns im Gottesdienst. Wir nennen das Gottesdienst und denken, oh Gott, muss mir aber bald hier die goldene Ehrennadel anstecken, wie oft ich schon im Gottesdienst war. Und das ist aber vorbildlich und oh, so lange schon und so treu und oh Mann, also hier müssen wir wenigstens ein bisschen auf die Schulter klopfen, ne? Ja, ihr Lieben, Gott dient uns. Wir können uns bei ihm bedanken, dass er das tut. Jesus sagt einmal seinen Jüngern, die da sich gestritten haben, wer der Größte sei, der Größte von euch ist, wer aller Diener und Knecht ist. So hat er da die Welt wieder gerade gerückt für sie und in ihrem Denken. Also, Psalm 84, so voll von Bildern und von verschiedenen Aspekten, alle geprägt auf das Haus Gottes und auf seine Wirkung für uns. Freudenort zu Hause, Kraftquelle und Schutzfaktor. Also, wer sich Gottesdienst entgehen lässt, Punkt, Punkt, Punkt. Ich rede nicht weiter. Die Antwort kann sich jeder selbst geben. Wer sich Gottesdienst entgehen lässt. Mir fallen viele Fortsetzungen für diesen Satz ein. Also, soll ich sagen, nimm diese Sache mit, diesen Gedanken. Ja, man ist ja geneigt. Ich bin jetzt geneigt, so 20 verschiedene Antworten zu geben, wie man den Satz beenden könnte. Also, wer sich Gottesdienst entgeht, nee, sag es noch konkreter. Wenn ich mir Gottesdienst entgehen lasse, macht was draus, ne?